Heute wollen wir eine Serie abschließen, eine Predigtserie. Gottes Wahrheit verkündigen, auch wenn alle dagegen sind. Und so ist eine gute Gelegenheit, nochmal jetzt bei diesem Abschluss nochmal einen Rückblick zu halten, was wir denn uns angesehen haben und hoffentlich auch eingeprägt haben. So, lass uns nochmal ganz langsam an Fahrt aufnehmen, indem wir erst nochmal zurückblicken anhand von sechs Fragen. Und die erste Frage war: Warum brauchen wir eigentlich Verkündigung? Und die Antwort, die wir gesehen haben in 2. Timotheus 3, war: Damit Böse in der Gemeinde offenbar werden. Wir alle sind von Natur aus böse, und Verkündigung von Gottes Wort zeigt uns, wer wir sind. Aber nicht nur das, sie rettet uns auch. Warum brauchen wir Verkündigung? War die erste Frage: Damit Böse offenbar werden und Böse gerettet werden. Die zweite Frage, die wir uns angesehen hatten, war: Woher hat die Verkündigung ihre Autorität? Warum hat sie uns was zu sagen? Und wir haben gesehen, dass die Bibel Gottes gehauchtes Wort ist. Die Bibel ist also wortwörtlich von Gott geredet durch die Männer, die sie geschrieben haben. Also die Autorität der Verkündigung kommt von Gott selbst. Wie ist das für uns wichtig? Nun, ich denke auch an uns Eltern. Für uns Eltern ist das hilfreich und wichtig, dass auch unsere Kinder merken, dass wir unter Autorität stehen. Dass sie verstehen, wer eigentlich in dieser Welt die Autorität hat, nämlich Gott selbst. Und dadurch wird auch unsere Autorität in der Familie gestärkt. Unsere Kinder lernen, deswegen gibt es Eltern, weil Gott sie eingesetzt hat. Deswegen soll ich auf sie hören. Und so hat es auch uns Eltern geholfen, zu fragen, woher hat die Predigt ihre Autorität? Wir kommen zur dritten Frage. Wir blicken zurück auf das, was wir gelernt haben. Die dritte Frage war: Worin liegt der Nutzen der Predigt? Was ist daran eigentlich nützlich? Und wir haben gesehen, dass die Predigt einen vielfachen Nutzen hat. Sie belehrt uns über das, was richtig und falsch ist. Sie überführt uns da, wo wir selbst falsch liegen. Aber nicht nur das, sie führt uns auf den richtigen Weg und sie erzieht uns, sie zeigt uns, wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt. Also ein vielfacher Nutzen, der in der Predigt liegt, und das hilft uns, gezielt zuzuhören. Gibt es denn hier Belehrung in der Predigt oder sind das einfach nur Vermutungen? Gibt es da etwas, was mich überführt, wo ich gesündigt habe oder falsch denke? Und wo ist der richtige Weg? Und was kann ich in der Woche in meinem Leben auch wiederholt anwenden? Das ist der Nutzen der Predigt. Hilft uns, gezielt zu hören. Dann kommen wir zur vierten Frage. Das war: Was ist die frohe Botschaft in der Predigt? Die Predigt verkündigt eine frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft war und ist immer noch: Gott rettet aus Gnade durch den Glauben an Christus Jesus. Das ist die frohe Botschaft der Predigt. Und so kommen wir fünftens zur fünften Frage: Warum ist die Predigt äußerst wichtig? Warum hat sie Priorität? Und da haben wir gesehen, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern in 2. Timotheus 4, Vers 1 sehen wir den Auftraggeber der Predigt. Gott, der Vater selbst und dann der Sohn Jesus Christus, der aufgetragen hat, predige das Wort. Also die Priorität liegt in der Predigt, weil Gott sie in Auftrag gegeben hat und weil er will, dass wir umgewandelt werden. Nicht nur informiert werden im Kopf, sondern als ganzer Mensch müssen wir umgewandelt werden. Wenn wir noch außerhalb des Reiches Gottes sind, müssen wir in das Reich Gottes eintreten, durch die enge Pforte. Und wenn wir im Reich Gottes sind, muss sich unser Leben immer mehr verwandelt werden, so dass es Jesus Christus ähnlich wird. Und das ist die Aufgabe der Predigt, uns dahin zu führen. Und so hat es uns geholfen, uns als Gemeinde neu zu besinnen. Was ist eigentlich unsere Hauptaufgabe? Wir könnten 1000 Dinge tun, aber eins müssen wir auf jeden Fall gut tun, das Wort Gottes verkündigen. Und so kamen wir sechstens zur Frage, wie wirst du ein gesegneter Zuhörer? Zuhörer sein, was ist da wichtig? Und auch da haben wir gesehen, es ist eigentlich nicht so kompliziert. Es waren zwei Entschlüsse. Erstens, ich höre nicht auf meine eigene Lust. Nicht auf meine Lust hören, sondern immer weiter auf die Wahrheit hören. Das war der Schlüssel. Und dann haben wir gesehen auch, was wir konkret tun können, wie wir uns auf den Sonntag vorbereiten können, wie wir auch während der Predigt aufmerksam bleiben können, indem wir uns das notieren, was Gott uns deutlich macht in der Predigt, indem wir unsere Bibeln aufgeschlagen haben und folgen können. Und so haben wir gesehen, 6 Fragen und was wir konkret auch davon mitnehmen können. Aber was nützt das alles, wenn es keinen Prediger gibt? Lasst es mich in einem Bild sagen. Wir als Gemeinde suchen ja auch gerade nach geeigneten Räumlichkeiten, weiter im Norden von diesem Ort mein neues Gebiet zu erreichen. Und wir stoßen auf einige verlassene Restaurants und Gaststätten. Also das ist verfügbar. Und ja, wenn man daran denkt, vielleicht starten wir auch mal eine Gaststätte. Und ja, was gibt es da so vorzubereiten? Da braucht man natürlich Personal. Also könnten Kellnern. Oder was brauchen wir noch? Natürlich muss der Gaststättenraum auch Möbel haben. Tische und Stühle könnte man sich anschaffen und dann braucht man natürlich auch, kann man das schön dekorieren, schön einrichten und natürlich Versorgung braucht man, Vorräte braucht man, überlegt man sich, was muss ich einkaufen, dass man genügend Lebensmittel hat und dann Kochbücher, ja, damit man Ideen hat, was zu kochen geht und dann, aber was nützt das alles, wenn es keinen Koch gibt? Wir könnten alles bereit haben für eine Gaststätte, aber ohne Koch würde nichts laufen. Und genauso ist das auch in gewisser Weise mit der Predigt. Wir können wissen, wie wichtig die Predigt ist. Wir können wissen, Gottes Wort hat die Autorität. Wir können alle da sitzen und bereit sein zuzuhören, aber wenn es keinen Prediger gibt, dann gibt es auch keine Predigt. Und jetzt die Frage, wer soll zu uns predigen? Lost man das aus? Schaut man einfach, wer fühlt sich am besten an am Sonntag? Wer soll predigen? Was sind eigentlich die Voraussetzungen? Und ich bin mir bewusst, dass ich natürlich damit über mich selbst und zu mir selbst predige. Und ihr mich und alle Prediger hier prüfen müsst. Was ist es, was einen dazu bereit macht, zu predigen? Wer soll zu uns predigen? Das ist die letzte, finale Frage in unserer Serie. Die wollen wir aus Gottes Wort beantworten. Wir haben schon gesehen in 2. Timotheus 4, Vers 1, es muss einer sein, der berufen ist. Timotheus bekam den Ruf nochmal von Paulus bekräftigt, du, Timotheus, predige das Wort. Und Timotheus nennt er in Kapitel 3, Vers 17, einen Mann Gottes, in der Schlachter 2000 heißt es, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Das ist das Wort, was kann man sowohl mit Mensch als auch mit Mann übersetzen. Also wenn es im Unterschied zur Frau ist, dann ist es Mann, Es kann aber auch allgemein einen Menschen jeden Geschlechts bezeichnen. Aber das macht er nicht zum ersten Mal. Auch in 1. Timotheus 6 sagt er, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und er spricht Timotheus an. Die Schlachter übersetzt hier wieder Mensch. Eigentlich ist es ein Begriff, der aus dem Alten Testament kommt, Mann Gottes. Mose war der Erste, der so bezeichnet wurde, ein Mann Gottes. Elisa zum Beispiel wird genannt ein Mann Gottes, einer, der das Wort Gottes verkündigt. Das ist ein Begriff aus dem Alten Testament für einen, der dasteht und das Wort Gottes verkündigt. Und wir wissen aus 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2, dass dies eine Aufgabe ist, die ausschließlich Männern vorbehalten ist. Denn der Gemeinde vorsteht und lehrfähig sein muss, muss Mann einer Frau sein. Es muss ein Mann sein. Nicht, weil Männer klüger sind, das ist nicht der Fall, sondern weil es Gott so bestimmt hat. Ein Mann Gottes, einer, der lehrfähig ist. Und was ist ein Mann Gottes im Kern? Wir sehen das in den Qualifikationen für Älteste. Es muss ein vorbildlicher Christ sein. Und da sehen wir auch die Verknüpfung zu uns allen. Wenn ich heute über den Charakter eines Predigers spreche, dann ist das nicht nur für euch zum Zuhören und Zuschauen, sondern zum Selbstanwenden. Denn wenn ein Prediger vor allem ein vorbildlicher Christ sein muss, dann können wir diesem Charakter als Christen alle nacheifern. Und nicht nur das, sondern auch bietet es die Rechenschaft für den Prediger. Heute also sehen wir uns an, was ist der Charakter eines Predigers? Und damit auch gleich vorab mein Anliegen, dass ihr uns als Prediger unter die Lupe nehmt und daran prüft und uns zurechtbringt, wo wir davon abweichen. Und möge es auch etwas im Herzen der Männer bewirken, die Gott zum Prediger beruft. Das ist unser Anliegen, dass Gott mehr Prediger beruft aus unseren Reihen. Heute also der Charakter eines Predigers. Und so lasst uns bitte aufstehen und gemeinsam den Predigtext lesen. Aus 2. Timotheus 4, und ich lese nochmal ab Vers 1 bis 8. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Lasst uns beten. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir stehen vor dir und vor deinem heiligen Wort. Danke, dass es von dir perfekt gesprochen ist, von dir durch heilige Männer fehlerlos aufgeschrieben wurde und über die Jahrhunderte von dir bewahrt wurde, in der Übertragung, in den Abschriften, dass wir vertrauen können, dass wir dein Wort lesen. Und so hilf uns nun, auf dein Wort zu hören, wie Jünger hören, mit einem Ohr, das annimmt, was du uns zu sagen hast. Bitte belehre uns und überführe uns von unseren Sünden und weise uns zurecht deinen vollkommenen Weg der Versöhnung und der Heiligung. Und bitte gib du uns deine gute Erziehung in der Gerechtigkeit. Amen. Ihr dürft gern Platz nehmen und wir steigen ein. Heute wollen wir also uns vier Charakterzüge eines unbezwingbaren Verkündigers anschauen. In diesem Text, in den Versen 5 bis 8, schauen wir uns vier Charakterzüge an eines unbezwingbaren Verkündigers. Das klingt natürlich sehr anspruchsvoll, zu sagen, ein Verkündiger ist unbezwingbar, kann das sein? Nun, wir werden uns das genau ansehen. Der erste Charakterzug, den wir sehen in Vers 5, ist, er beherrscht sich für Christus. Er beherrscht sich für Christus. Wisst ihr, das Wichtigste am Prediger ist nicht das, was man sieht, sondern was verborgen ist. Das Wichtigste am Prediger ist sein Herz, seine Einstellung. Und hier sehen wir, dass er ein Mann ist, der sich selbst beherrscht, weil er König Jesus erwartet. Das möchte ich euch zeigen anhand von drei Fragen. Zu dieser so einfachen Anforderung in Vers 5, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erstens fragen wir uns, was bedeutet es, nüchtern zu sein? Ich kann euch sagen, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass er sich einfach fernhält vom Alkohol und nicht betrunken wird. Das ist natürlich vorausgesetzt. Es darf kein Mann sein, der sich betrinkt, der berauscht ist. Aber hier meint es gar nicht unbedingt das körperliche Nüchternsein, sondern mehr. Schaut einmal, wie der Vers beginnt. Da steht, du aber. Bei dem Aber müssen wir uns fragen, was ist der Kontrast? Wogegen denn das Aber? Und das Aber geht gegen das, was vorher gesagt wurde in den Versen 3 und 4. Das war dieser Text über die Zuhörer, die die Wahrheit nicht ertragen und deswegen sich eigene Lehrer beschaffen. Diese Zuhörer, die haben nicht nach Wahrheit entschieden oder das, was richtig ist, sondern was sie hören wollen. Also nach ihren Begierden. Das ist die Unnüchternheit, die gemeint ist. Dass man nicht klar denkt, dass man lieber auf seine Begierden und Lüste hört. Und Paulus sagt dem Timotheus, du aber, du bist ein Kontrast dazu. Du hörst nicht auf deine Stimmungen, auf deine Lüste. Du hörst auf etwas anderes. Und so bedeutet es, nüchtern zu sein, bedeutet nicht auf die eigene sündige Lust zu hören, sondern klar zu denken. Und sich zu beherrschen. Das ist also mehr als nur eine Disziplin, dass man sagt, beherrsch dich mal. Ja. Es ist einfach nur so ein, beherrsch dich jetzt. Okay, ich muss irgendwie meinen Willen jetzt einsetzen. Nein, Christentum ist mehr als nur Regeln. Beherrsch dich, mach es jetzt. Christentum ist immer verstehen, warum und deswegen tun. Wir müssen verstehen, warum soll ich denn mich beherrschen? Warum? Und die Antwort, ihr Lieben, die finden wir in 1. Thessalonicher 5. Da habe ich es gefunden und aus meiner Sicht zeigt es uns das ganz deutlich, was mit dem Nüchternsein gemeint ist, denn auch dort verwendet Paulus das Wort Nüchternsein und beschreibt die Art und Weise. In 1. Thessalonicher 5, könnt aufschlagen, Vers 6, Paulus beschreibt also das kommende Gericht über diese Welt und er sagt, es gibt eigentlich zwei Arten von Menschen, solche, die in der Finsternis sind und solche, die im Licht sind. In der Finsternis sind alle, die verloren sind. Sie sind von Natur aus nicht nüchtern und nicht wachsam. Auf der anderen Seite die Kinder des Lichts sind, sie sehen klar, sie sind im Licht und sie sind wachsam. Und in Vers 6 sagt er, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Was lernen wir hier über das Nüchternsein? Nun, ihr seht es selbst. Paulus sagt, warum sollen wir nüchtern sein, wir alle, die wir Kinder Gottes sind, weil wir dem Tag angehören. Weil wir wissen, jetzt ist die Zeit, die kurze Zeit, wo der Satan in dieser Welt der Fürst sein darf, aber das hat ein Ende. Da kommt der Morgenstern, da kommt der Herr Jesus Christus wieder und ihm gehören wir. Und dann wird sein Reich beginnen. Das heißt, warum soll ich mich beherrschen, weil ich Jesus Christus erwarte, weil ich nicht in dem Hier und Jetzt stecke, sondern weil ich Augen habe für meinen Herrn Jesus Christus und dass er am Ende regiert, weil ich ihn erwarte und das lässt mich beherrschen gegen meine Stimmungen, meine Sünden, alles, was mich davon abhält, nüchtern zu sein. Wir gehen zurück zu 2. Timotheus 4 und schauen uns an, wie lange soll er nüchtern sein, der Verkündiger? Hier heißt es, du aber bleibe nüchtern. Und das übersetzt hier ein Wort, das eine fortlaufende Handlung beschreibt. Also immer weiter muss ich mich beherrschen und das reicht nicht nur für eine kurze Zeit. Es ist nicht genug, wenn ich mich heute beherrsche und morgen nicht. Oder kennst du das auch, wenn man so denkt, jetzt ist Feierabend, jetzt kann ich mich mal wenigstens für eine Stunde irgendwie ein bisschen gehen lassen. Genau das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen niemals eine Pause haben, denken, dass wir jetzt mal Christsein für einen kurzen Moment pausieren können. Genau da werden wir unnüchtern. Paulus sagt, bleibe nüchtern. Du musst immer nüchtern sein. So ernst ist es in unserem Leben als Christ. Wie lange nüchtern sein? Nun, in 4 Vers 1 haben wir gesehen, dass Paulus ihn ermahnt um des Reiches Willen. Das Reich Gottes, in gewisser Weise schon real, denn wenn du ein Kind Gottes bist, bist du ein Sohn des Reiches, eine Tochter des Reiches. Wir sind also schon als Bürger des Reiches Gottes hier, aber wir sehen noch nicht den König. Er ist nicht sichtbar hier. Und wir sehen auch noch nicht seine Regierung aufgerichtet. Und deswegen warten wir. Also, wie lange sollen wir nüchtern bleiben, bis das Reich sichtbar erscheint? Bis der Herr Jesus Christus wiederkommt? Und wir wünschen uns, dass es bald ist, aber es könnte auch sein, dass du alt wirst und dass du stirbst. Also bis an dein Lebensende. Bleib nüchtern. Und drittens, worin sollen wir nüchtern sein? Worin soll der Verkündiger nüchtern sein? Hier heißt es in Vers 5, in allen Dingen. In allem. Wir können also nicht unser Leben unterteilen in, okay, dieser Bereich und dieser Bereich. In allem. Ob der Prediger das Wort studiert, ob er sich in Gesellschaft befindet von anderen Leuten, ob er Widerstand erfährt, ob er gegen seine sündigen Begierden kämpft. Er muss in allem nüchtern sein. Und das nicht als Selbstzweck, sondern in Kapitel 2, Vers 26 heißt es, er soll die mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, in Vers 25. Er soll die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Also der Verkündiger muss nüchtern bleiben, aber nicht nur, um sich dann zu rühmen. Ja, guckt, ich bin ein nüchterner Christ. Nein, nur so kann er hilfreich sein, um andere, die unnüchtern sind, herauszurufen aus dem Fallstrick des Teufels, aus der Unnüchternheit. Du musst erst selbst nüchtern sein, um einem anderen helfen zu können, der nicht nüchtern ist. Genau deshalb. Was bedeutet das für uns? Nun, ein Mensch, ein Mann, der nicht nüchtern ist, hat uns gar nichts zu sagen. Er muss sich ständig beherrschen, in jeder Situation, weil er Christus erwartet. Weil er Christus erwartet. Und das, ihr Lieben, sage ich euch alle, wir alle sind in dieser Berufung, dass wir nüchterne Menschen sind, nüchterne Christen, die auf eins schauen, nämlich dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und das muss unser Leben bestimmen. Das war der erste Charakterzug eines unbezwingbaren Verkündigers. Wir kommen zum zweiten in Vers 5, immer noch. Er dient voll und ganz Christus. Der zweite Charakterzug, er dient voll und ganz Christus. Wir haben gesagt, das Wichtigste am Prediger ist das, was man nicht sieht, sein Herz. Aber das Herz offenbart sich im Leben. Und das sehen wir in Vers 5 bei diesen drei Befehlen. Diese drei Befehle drückt Paulus etwas anders aus als den ersten Befehl. Im Griechischen sind es Befehle, die also sehr dringlich sind und betonen, das musst du jetzt tun. Das ist jetzt die Priorität, diese drei Befehle. Und damit drückt er eins aus, nämlich nimm den Dienst ganz ernst. Und wir sehen drei Wege, wie der Dienst ernst zu nehmen ist. Der erste Weg ist der Einsatz. Wir sehen das hier in Vers 5, wo er sagt, erdulde die Widrigkeiten. Erdulde, das ist das Wort leiden, leide. Die Elberfelder sagt, leide Trübsale. Du musst leiden. Und hier geht es nicht um Leiden in einer gefallenen Welt, die wir alle kennen. Wir kennen Dinge, die kaputt gehen. Ja? Geräte gehen kaputt, Autos müssen repariert werden. Und das bereitet Schmerzen, oder? Aber das ist nicht das Leiden, was hier gemeint ist. Wir kennen auch Leiden aufgrund von Krankheiten, Leiden aufgrund von Verletzungen oder weil ich mir einfach selbst im Weg stehe und ich darunter leide, dass ich es einfach nicht besser hinbekomme. Aber all das ist nicht hier im Fokus. Was meint Paulus mit erdulde und leide? Wir sehen das in Kapitel 1, Vers 8. In 1, Vers 8 2. Timotheus 1, Vers 8 sagt er, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Also es geht um Leiden wegen des Evangeliums. Es geht um diese Leiden, dass der Verkündiger das Beste will für die verlorenen Menschen und ihnen das Evangelium sagt. Und dafür wird er verachtet. Dafür bekommt er Widerstand. Dafür wird er sogar verhaftet, wie Paulus. Dafür sitzt er im Gefängnis. Deswegen ist Paulus hier im Gefängnis. Und ihr wisst, ich habe es euch schon mal beschrieben, dass es wahrscheinlich dieses mamertinische Gefängnis ist, wo es einfach einen Raum gibt ohne Fenster mit einem Loch in der Decke. Da sitzt er, wenn er das schreibt und sagt, das ist mein Leiden. Timotheus, bist du bereit, dieses Leiden zu erdulden? Denn das ist die Voraussetzung, um das Wort zu verkündigen. Du kannst nicht das Evangelium verkündigen und dann kriegst du Widerstand und dann hörst du auf. Was ist das denn? Ist es die Wahrheit oder nicht? Ist es die rettende Botschaft oder nicht? Dann bleib dabei und leide und zeig damit, wie ungeheuer wichtig diese Botschaft ist. Also erstens, im Einsatz muss er voll und ganz dienen und zweitens im Evangelisieren. Paulus sagt als nächstes, tue das Werk eines Evangelisten. Tue die Arbeit eines Evangelisten. Und ja, das Wort Evangelist ist sehr interessant. Es kommt aber nur sehr selten vor im Neuen Testament, interessanterweise. Wir wissen, es wird aufgezählt bei den Dienern der Gemeinde. Da haben wir die, können das nochmal wiederholen. Wir haben da die Apostel und die Propheten in Epheser 4. Beide bilden die Grundlage der Gemeinde und das ist Vergangenheit. Die Apostel hatten keine Nachfolger und sobald das Wort Gottes abgeschlossen war mit der Offenbarung, gab es auch keine weiteren Propheten, zumindest keine richtigen. Und dann lesen wir von Evangelisten und Hirtenlehrern. Also, wir glauben, Evangelisten ist ein Dienst, der noch weitergeht. Das Evangelium wird weiter verkündigt. Nur lesen wir von keinen ausdrücklichen Evangelisten, außer von Philippus, der damals auch hervorgetreten ist, als einer, der in Samaria das Evangelium verkündigt hat, zu vielen, aber auch zu einem einzelnen Mann. Ein Evangelist ist nicht nur einer, der vorne steht und zu vielen in einem Zelt das Evangelium verkündigt, sondern einer, der einem einzelnen Mann erklärt, wer Jesus Christus ist. Philippus. Und dann haben wir noch die Stelle hier, wo Timotheus gesagt wird, tue das Werk eines Evangelisten. Nun, gibt es nicht noch mehr außer Timotheus und Philippus? Ja, bestimmt. Aber was das Neue Testament betont, ist, dass wir es nicht auf ein paar Leute abschieben können, das sind jetzt unsere Evangelisten, sondern wir sehen in der Apostelgeschichte, dass jeder Christ, wie er konnte, das Evangelium verkündigt hat. Das ist unser aller Aufgabe. Aber Hirtenlehrer, die Verkündiger müssen vorangehen. Und das sehen wir hier. Timotheus muss das Werk des Evangelisten tun. Er muss vorangehen damit. Und das beginnt also in der Gemeinde. Das Evangelium in der Gemeinde zu verkündigen. Wenn hier steht, tue das Werk eines Evangelisten, dann wird nicht damit gemeint, der Prediger, der muss jetzt vor die Tür gehen, sondern er muss in der eigenen Gemeinde das Evangelium verkündigen. Er kann nicht davon ausgehen, dass alle, die ihm zuhören, errettet sind. Er darf die Ungläubigen in der Gemeinde nicht vergessen. Ja, was hat das für uns für eine Anwendung? Das betrifft uns Eltern. Wir sind diejenigen, die genauso zu Hause anfangen müssen, das Evangelium unseren Familien zu verkünden. Und darum die Frage: Wissen deine Kinder, wer Jesus Christus ist? Wissen deine Verwandten, wer Jesus Christus ist? Wissen sie das? Tue auch du das Werk eines Evangelisten. Der Verkündiger dient voll und ganz Christus im Einsatz, im Evangelisieren und im Erfüllen seines Dienstes. Welcher Dienst ist hier gemeint? Es ist der Dienst an der Gemeinde. Das ist mir so bewusst geworden, auch in der Vorbereitung. Der Dienst ist nicht irgendwie ein Dienst am Computer, etwas, was man am Schreibtisch erledigt, sondern es ist ein Dienst an den Menschen. Wenn er sagt, erfülle deinen Dienst, dann heißt es, Timotheus, diene den Menschen, der Gemeinde, diene den Gläubigen, diene auch den Ungläubigen, wie wir eben gesehen haben. Doch dieser Dienst ist vor allem ein Dienst des Redens. Wir wissen das ja, es gibt zwei Bereiche, einmal das Reden und das Dienen, also das Dienen durch Reden und das Dienen durch das Handeln und Tun. Timotheus war ein Verkündiger und Paulus sagt ihm hier, wie er seinen Dienst ausführen soll. Schaut noch einmal in Vers 5, da sagt er, richte deinen Dienst völlig aus. In anderen Worten, du musst den Dienst bis zur 100% Marke bringen. Er sagt nicht nur, halte fest, ja, also du sollst bloß nicht aufhören, du sollst nicht das Handtuch werfen. Er sagt nicht nur einfach, bleibe dabei, sondern das Wort richte völlig aus bedeutet, du musst es bis zum Maximum tun, bis zur 100% Marke. Auch wenn keiner der perfekte Diener sein kann, müssen wir danach streben, muss der Verkündiger danach streben, seinen Dienst komplett, so gut es geht, auszuführen, indem er von ganzem Herzen diesen Dienst tut. Und zwar erstens darin, dass er die gesunde Lehre festhält, dass er also in der wahren Theologie nicht abrückt, aber auch darin, dass er neue Diener zurüstet. Es ist nicht genug, wenn man einfach nur selbst das Wort verkündigt. Ein Verkündiger muss auch neue Verkündiger zurüsten. Das sehen wir in Kapitel 2, Vers 2, dieser bekannte Vers. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also den Dienst völlig auszuführen, bedeutet für den Verkündiger nicht nur zu sagen, okay, ich predige zu euch, bis ich in Ruhestand gehe oder bis ich keinen Sinn mehr ergebe. Nein, das ist nicht ein Dienst, der völlig ausgeführt wird. Er muss auch gleichzeitig die nächste Generation, eine neue Generation von Predigern zurüsten, Lehrer zurüsten in der Gemeinde. Und das ist auch unser fester Entschluss als Verkündiger hier. Ja, diese drei Befehle an Timotheus, die schließen jede Halbherzigkeit aus. Und deswegen fragt euch, bleibt der Prediger selbst im Leiden, im Dienst oder sucht er das Weite? Wann hat der Verkündiger euch zuletzt das Evangelium erklärt? Und mit welchem Einsatz tut er eigentlich seinen Dienst? Das sind Fragen, die ihr beherzigen müsst, damit wir auch diese Rechenschaft ernst nehmen hier in dieser Gemeinde. Aber Vorsicht, hier geht es nicht darum, möglichst viel und alles zu machen. Also denkt bitte nicht, dass der Verkündiger alles tun kann. Nein, er muss seine Priorität erfüllen. Die Priorität, wie wir eben gesagt haben. Das Wort verkündigen und Verkündiger zurüsten. Aber die Frage geht an uns alle, denn jeder von euch hat einen Dienst in der Gemeinde, hoffentlich. Und jetzt denkst du an deinen Dienst und ich ermutige dich, erfülle auch du deinen Dienst. Erfülle ihn zu 100% Marke. Nicht für die Ehre von Menschen, sondern für unseren Herrn Jesus Christus. Aber vielleicht fragst du dich, geht das überhaupt? Kann man das wirklich tun? Kann man seinen Dienst wirklich so voll und ganz erfüllen? Oder ist nicht nach einer Woche schon so, merkt man, ich schaff's nicht? Hat es eigentlich irgendjemand schon mal geschafft? Ja, es gibt den Beweis und den sehen wir jetzt. Im dritten Charakterzug eines unbezwingbaren Verkündigers sehen wir, er eifert dem Vorbild nach. Christus, in den Versen 6 bis 7. Wir sehen hier jetzt eine Person, die bis zum Ende den Dienst erfüllt hat. Und hier wechselt jetzt der Fokus von Timotheus zu wem? Vers 6. Denn ich. Wer ist ich? Paulus. Hier sehen wir einen, der seinen Dienst erfüllt hat. Paulus hat seinen Dienst erfüllt. Paulus war auch nur ein Mensch. Er hat denselben Heiligen Geist, den du hast. Er hat denselben Kampf mit der Sünde, wie du ihn hast. Wir können nicht sagen, er ist in einer anderen Liga. Er war zugegebenermaßen der vorbildlichste Christ, den ich kenne. Aber er würde von sich selbst sagen, ich war der größte Sünder. Und das ermutigt uns, dass einer den Dienst erfüllt hat. Ja, als Prediger kann man leicht stolz werden. Man kann denken, ich muss mal was Neues machen. Ich will mich abheben von allen Predigern, die es bisher gab. Sowieso dieses Zeitalter, wo man sich selbst vermarktet und selbst erhöht und sagt, ich muss irgendwie eine neue Art zu predigen erfinden. Ich muss mich abheben von allen anderen. Aber diese dritte Charaktereigenschaft ist ganz wichtig. Diese bewahrt einen Prediger davor, dass ihm seine Berufung zu Kopf steigt. Diese dritte Charaktereigenschaft zeigt ihm, dass er einfach nur ein Nachfolger ist von Vorbildern. Er reiht sich einfach ein in eine Reihe von Verkündigern. Und ganz am Anfang und ganz über allem steht das Vorbild des Herrn Jesus Christus. Lasst uns das anschauen. Paulus sagt also jetzt, denn ich. Will Paulus sich hier selbst rühmen? Nein, Paulus will sich nicht selbst rühmen, er will Timotheus ermutigen. Er will ihm sagen, schau mich an, hier siehst du jemanden, der den Gott bis zum Ziel gebracht hat. Und auch dich und mich ermutigt dieses vierfache Vorbild. Erstens, der Verkündiger opfert sein Leben. Und jetzt schauen wir auf Paulus. Paulus sagt hier in Vers 6, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Wer eine Elberfelder Bibel hat, der sieht, dass hier das Wort gebraucht wird für Trankopfer. Er sagt also wörtlich, ich werde als Trankopfer geopfert. Und dieses Trankopfer müssen wir verstehen. Das Trankopfer war im Alten Testament ein Viertel hin Wein. Ein Viertel hin Wein ist umgerechnet etwa 0,9 Liter. Also sagen wir mal grob eine Flasche Wein. Da können wir uns das vorstellen. Das heißt, auf so ein Opfer, auf so ein Brandopfer, dieses Tier, was jetzt auf dem Altar liegt und brennt, wurde also eine Flasche Wein gegossen. Und daran sehen wir etwas Wichtiges. Erstens, dieses Trankopfer ist eine Ergänzung. Es ist nur etwas, was über das Opfer draufgegossen wird. Zweitens, dieser Wein wurde komplett geopfert. Da wurde nicht ein Gläschen dem Priester gegeben, sondern der ganze Wein wurde auf das Opfer gegossen. Drittens, was passiert, wenn man Wein auf ein brennendes Opfer gießt? Ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann es mir vorstellen. Es gibt ein großes Zischen und dann ist es weg. Es ist nur kurz da und dann weg. Verdampft. Paulus sagt, das bin ich. Ich bin dieses Brandopfer. Ich bin gar nicht das eigentliche Opfer. Ich bin nicht der Held. Ich bin nicht der große Märtyrer Paulus. Ich bin eigentlich nur eine Ergänzung auf dem eigentlichen Opfer. Und jetzt die Frage, was ist das eigentliche Opfer, auf das sich Paulus ausgießt? Und das sehen wir in Philipper Kapitel 2. Paulus ist ja schon einmal im Gefängnis in Rom, aber kommt daraus frei, wie wir glauben. Wir lesen nicht im Neuen Testament explizit davon, dass Paulus freigekommen ist, aber wir lesen es, können es schließen aus den pastoralen Briefen, dass Paulus nach dieser Gefangenschaft in Rom freikam. Und während dieser ersten Gefangenschaft schreibt Paulus in Kapitel in Philipper 2, Vers 17, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Also Paulus sagt dir ganz klar, worauf er ausgegossen wird, nämlich auf das Opfer eures Glaubens. Er spricht die Philipper an. Die Philipper, das war eine Stadt, das waren Heiden. Und genau das war Paulus' Dienst. Er hat das Evangelium wem gebracht? Den Heiden. Damit die Heiden Miterben sind mit den Juden. Das war sein ganzes Lebensziel, dass Juden und Heiden vereint Christus als Gemeinde dienen. Er war nicht einer, der sich selbst dargestellt hat, sondern der sich dafür geopfert hat. Und das ist das Vorbild für jeden Prediger. Er opfert sich für das Wohl der Verlorenen. Egal ob Juden oder Heiden, ja? Egal welche Nationalität, egal ob Araber oder Asiaten oder wer auch immer. Alle werden eins in Christus, wenn sie glauben. Dafür gibt der Verkündiger sein Leben. Zweitens, es ist einer, der den guten Kampf gekämpft hat oder der den guten Kampf kämpft. Immer wieder befiehlt Paulus dem Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Hier sehen wir, Paulus hat den Kampf selbst gekämpft. Paulus hat den guten Kampf gekämpft und dieser Kampf könnte ein Krieg sein, also ein militärischer Krieg oder ein Wettkampf. Was es auch ist, auf jeden Fall hat ein Kampf ein Ziel. Der Soldat will siegen, der Sportler will siegen. Die Frage ist, was ist der Sieg? Wofür kämpft Paulus? Und das sehen wir in Kolosser Kapitel 1. Geht einmal zurück bitte zu Kolosser 1, damit wir verstehen, was der Kampf ist. Wir könnten ja denken, und so habe ich auch ganz einfach gedacht, bevor ich mich hier vertieft habe. Ich habe auch gedacht, der gute Kampf ist einfach, ja, man muss einfach gegen die Sünde kämpfen als Christ und einfach dabei bleiben als Christ. Ja, es gibt so viel Druck von der Welt und das ist unser Kampf, dass man einfach Christ bleibt, dass man nicht der Sünde nachgeht. Das ist richtig, das ist auch der Kampf von Paulus gewesen, aber hier geht es um mehr als das. Hier geht es um mehr. Kolosser 1, da seht ihr Vers 28. Wir steigen mal in Vers 29 ein, denn da steht das Wort: Dafür arbeite und ringe ich. Hier sehen wir, dass das Wort ringen, das ist dieses Wort kämpfen. Also dafür arbeite und kämpfe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Also Paulus sagt hier, erklärt uns seinen Kampf. Dafür kämpfe ich. Wofür kämpft er denn? Jetzt schauen wir uns Vers 28 an. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Das ist ein Kampf, dass jeder Mensch vollkommen in Christus dargestellt wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Paulus hier wie ein Priester sich beschreibt. Er will die Menschen, denen er verkündigt, die will er vor Gott präsentieren als ein wohlgefälliges Opfer. Er will sagen, hier sind die Menschen, zu denen ich gepredigt habe. O Gott, dir mögen sie gefallen. Das sagt er. Wie können denn die Menschen, die ihn gehört haben, Gott gefallen? Nur in Christus. Nur wenn sie mit Christus verbunden sind durch den Glauben. Und auch nur, wenn sie den Glauben an Christus nicht so, wie Dieter immer sagt, so ein Ticket in den Himmel betrachten. Dass sie sagen, okay, heute unterschreibe ich glaube an Christus und jetzt lebe ich erstmal so weiter, wie ich möchte. In Christus zu sein bedeutet, in ihm zu wachsen. Immer mehr wie er zu werden. Also sein Kampf ist das, ganz einfach gesagt. Was ist sein Kampf? Dass die Christen Christus ähnlich werden. Dass die Christen Christus ähnlich werden. Das ist sein Kampf. Also der Verkündiger ist nicht zufrieden, wenn er sagt, okay, Hauptsache ich bin ein vorbildlicher Christ. Nein, damit kann er nicht zufrieden sein. Er will, dass jeder, zu dem er redet, Christus ähnlich wird. So ist wie Christus und Gott gefällt. Das ist sein Kampf. Und Paulus sagt, ich habe ihn gekämpft bis zum Ende. Drittens ist es einer, der den Lauf vollendet. Und hier sind wir eindeutig beim Wettkampf. Also zurück bei 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Hier haben wir den Wettlauf, ganz klar. Paulus beschreibt sich als Wettläufer, der bis zum Ende läuft und den Sieg erringt. Und was ist der Sieg? Auch das beschreibt er im Philipperbrief. Er sagt dort, das ist die Berufung Gottes. Es ist die Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist das Ziel, auf das er zuläuft. Dass ich meine Berufung erreiche, nämlich Christus wirklich ähnlich zu sein. Hier auf der Erde können wir das nämlich nur mangelhaft. Wir werden nie absolut Christus ähnlich sein in allen Eigenschaften und unserem Wesen, sondern wir werden geheiligt und immer ähnlicher. Aber dann gibt es einen Tag, wo wir ihm ähnlich gemacht werden, wenn wir nämlich befreit werden von dem sündigen Leib und einen perfekten neuen Leib bekommen. Ja? So wunderbar, dann werden auch alle Defekte, alle Krankheiten nicht mehr sein und vor allem die Sünde nicht mehr in uns. Paulus sagt, dafür bin ich gelaufen, das ist mein Ziel. Und auch wenn er noch nicht verherrlicht ist, sagt er, das ist so gut wie erreicht. Viertens, der den Glauben bewahrt. Das ist der vierte Aspekt des Vorbilds. Paulus sagt, ich bin einer, der den Glauben bewahrt hat. Und das ist bemerkenswert, denn Paulus war doch ein Verfolger des Glaubens. Er hat den Glauben an Christus verfolgt. Und dann hat er eine 180-Grad-Wende gemacht, weil er Christus begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus. Und seitdem hat er den Glauben verkündigt und bis zum Ende hat er an diesem Glauben festgehalten und gepredigt. Bis zum Ende. Und jetzt frage ich euch, ist Paulus das ultimative Vorbild? Oder gibt es noch einen anderen? Timotheus hatte Paulus zum Vorbild und Paulus hatte Christus zum Vorbild. Denn Christus hat sein Leben geopfert, wirklich, als Sünd- und Schuldopfer. Christus hat den guten Kampf gekämpft. Er hat Jünger gemacht, damit sie wie Jesus werden, damit sie wie er werden. Denselben Kampf. Christus hat den Lauf vollendet. Wenn ihr dran denkt, in Hebräer 12, wohin blicken wir? Auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Erste, der den Wettlauf vollendet hat. Und viertens, Christus ist es, der den Glauben bewahrt hat. Am Anfang seines Dienstes sagte Christus, tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe. Am Ende seines Lebens, unter maximalem Druck vor dem Hohen Rat, alle versammelt, alle sagen ihm, sag uns klar und deutlich, bist du der Christus? Bist du der König des Reiches Gottes? Sag's uns. Ihr sagt es. Maximalem Druck vor dem Pilatus, der fragt ihn, bist du ein König? Er sagt, ja, ich bin der König und mein Reich ist nicht von dieser Welt. Christus hat den Glauben bewahrt. Er ist das Vorbild des Verkündigers. Wir kommen zum vierten Charakterzug eines unbezwingbaren Verkündigers und das ist ganz einfach. Er zielt allein auf die Ehre von Christus. Er zielt allein auf die Ehre von Christus. Paulus beschreibt jetzt die Ziellinie. Er sagt, ich habe jetzt den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Was liegt jetzt vor mir? Paulus sagt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Vers 8 ist das. Und das Wort für Krone ist eigentlich ein Kranz. Ich habe euch was mitgebracht hier. Ist nicht ganz detailgetreu, weil das ist einfach Efeu aus unserem Garten. Damals hatte man also einen Kranz aus Lorbeeren. Ja? Lorbeerkranz, das kennen wir. Das ist also das, was Paulus meint. Das liegt für mich bereit, ein Kranz. Der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Ja, so der Sieger bekam damals nicht so eine Goldmedaille, sondern einen Kranz auf den Kopf. Und das war sein ganzer Lohn. Das war das Symbol, er hat gewonnen. Paulus sagt, ich laufe für einen Siegespreis, das ist der Kranz der Gerechtigkeit. Und was ist damit gemeint? Klären wir kurz vier Fragen dazu. Erstens, welche Gerechtigkeit? Nun, schaut in den Text, da steht, die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, zuerkennen wird. Also, es ist eine Gerechtigkeit, die vor Gott, dem Gerechten, gilt. Das kann also nichts Billiges sein. Das muss etwas sein, was vor Gott gilt. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Zweitens, wofür bekommt Paulus die Gerechtigkeit? Er sagt, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Zuerkennen. Das Wort zuerkennen finden wir in Vers 17. Da sagt er, Vers 14 sehen wir das Wort. Da ist es, Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen, der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Da haben wir dasselbe Wort, zuerkennen, ist das Wort vergelten. Das heißt, Paulus sagt, diesen Kranz der Gerechtigkeit bekomme ich als Vergeltung, als Belohnung. Und jetzt frage ich euch, hat irgendjemand von uns, inklusive Paulus, die Gerechtigkeit Gottes verdient? Antwort: Nein. Die Gerechtigkeit kann man sich nicht verdienen. Wie aber kann Gott sie denn geben? Was sagt Gott? Was lesen wir im ganzen Neuen Testament? Was hat Paulus gepredigt, wie die Gerechtigkeit Gottes zu einem Menschen kommt? Durch den Glauben. Gott gibt die Gerechtigkeit infolge des Glaubens. Glaubst du Gott, dann gibt er dir seine Gerechtigkeit wie eine Belohnung, obwohl du sie nicht verdient hast. Drittens, wann bekommt Paulus die Gerechtigkeit? Wir sehen, dass er sagt, an jenem Tag. Und mit diesem Tag meint er den Tag, wenn sein Glaube in Schauen übergeht, wenn er auf einmal sieht, den Herrn sieht, vor dem Richterstuhl Christi. Diesen Tag beschreibt er. Und viertens, wer bekommt diese Gerechtigkeit? Hier heißt es, das ist nicht nur eine Belohnung für Paulus Lebenswerk. Diese Gerechtigkeit bekommen alle, am Ende des Verses, alle, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Alle, die diesen Moment lieben, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und damit sind wir bei dir und mir. Liebst du diesen Tag, wenn Christus wiederkommt? Wir wissen, es ist der Tag der Entrückung. Wenn wir auferstehen, dann werden wir Christus erblicken. Ist das der Tag, den du liebst? Mehr noch als dein nächster Urlaub. Mehr noch als vielleicht dein zukünftiger Hochzeitstag, den du dir ausmalst. Oder mehr noch der Tag, an dem du Opa wirst oder Oma wirst. Nein, mehr noch. Der Tag, wenn Christus erscheint. Und damit können wir beantworten, was mit diesem Kranz gemeint ist. Der Kranz der Gerechtigkeit ist nichts anderes als die Gerechtigkeit von Jesus Christus, die jeder bekommt, der an ihn glaubt und der ihn liebt. Und blickt dein Herz im ungeheuchelten Glauben auf Christus, dann gehört dir seine Gerechtigkeit. Aber erst wenn er wiederkommt, erst dann wird diese Gerechtigkeit offenbar an deinem neuen, verherrlichten Leib. Ihr Lieben, wir haben uns vier Charakterzüge angesehen eines unbezwingbaren Verkündigers. Wir haben gesehen, er muss nüchtern sein, damit beginnt es. Er beherrscht sich, weil er Christus erwartet. Und das hat Folgen für sein Leben, dass er nämlich dann seinen Dienst zum Vollen erfüllt für Christus. Und dabei orientiert er sich nicht an sich selbst, sondern an Vorbildern. An Vorbildern wie Paulus, an anderen Predigern, die gut geendet haben, die nicht gefallen sind, sondern die den Glauben bewahrt haben. Und vor allem orientiert er sich an Christus. Das ist sein Vorbild. Und wenn er das tut, dann blickt er auf das Ziel, nämlich, dass seine Gerechtigkeit durch den Glauben offenbar wird. Auch an seinem Leib. Das, ihr Lieben, muss der Charakter sein eines Verkündigers. Bitte prüft eure Verkündiger durch euer ganzes Leben hinweg, wer immer zu euch predigen darf, prüft sie anhand von diesem Charakter. Und wenn das dein Begehren ist, selbst das Wort Gottes zu predigen, dann hast du hier die Prüfungskriterien. Und wenn du auch nicht ein Prediger sein solltest, das ist der Charakter, den wir alle verfolgen. Warum? Weil wir alle Christus verehren. Es ist der Charakter, der uns auf Christus ausrichtet, dem Herrn der Herren, an dessen Tisch wir auch heute geladen sind. Amen. Lass uns beten und unsere Herzen auch vorbereiten auf den Tisch des Herrn. Herr, du bist unsere Gerechtigkeit, Herr Jesus. Und du bist der Grund, warum es überhaupt Verkündiger gibt. Du hast doch den Paulus berufen, als er auf dem total falschen Weg war. Er ist umgekehrt, weil du lebst. Und du bist auch der Grund, warum Timotheus verkündigt hat. Jeder andere unechte Christ wäre doch geflohen vor dieser schwierigen Gemeinde. Aber danke, dass auch darin offenbar wird, dass du lebst, Herr Jesus. Danke, dass du immer noch lebst und dass du mitten unter uns bist und dass wir uns jetzt an dein vollkommenes Opfer besonders erinnern können. Bitte segne du diese Zeit und hilf uns, uns selbst zu prüfen und lenke unsere Herzen zur Freude über dich. Amen.